Der Bibeltext steht geschrieben im 2. Petrus 3, die Verse 3 bis 13, und ich lese aus der neuen evangelischen Übersetzung vor. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich darüber lustig machen und ihre eigenen Begierden ausleben. Sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit der Schöpfung von Anfang an war. Wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Durch dasselbe Wort werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie 1000 Jahre, und was für uns 1000 Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle umkehren zu ihm. Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Elemente in Hitze aufgelöst. Die Erde mit allen Menschenwerken darauf ist dann verbrannt. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es dann für euch sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen, den Tag Gottes zu erwarten und seine Ankunft zu beschleunigen, den Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente sich auflösen in dieser Glut. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in deren Gerechtigkeit regiert.
Ich stehe am Bahnhof und warte. Mein Zug hat Verspätung. 5 Minuten, 10 Minuten, 30, 70. Er fällt aus. Mein Anschluss kann ich vergessen. Es ist alles wie immer. Und ich überlege vielleicht, ob ich mir einen Mietwagen organisieren soll, um überhaupt voranzukommen. Andreas, das Bild. Danke. Als im März die Bahn von den Gewerkschaften bestreikt wurde, da ätzte das Satiremagazin, hier der Postillon, alles wie immer, Bahnkunden bemerken den Streik gar nicht. Und heißt es weiter, falls ihr es nicht lesen könnt, offenbar hat ein Großteil der Zugreisenden die Arbeitsniederlegung gar nicht erst bemerkt, weil sie die vielen Zugausfälle für den ganz normalen Betriebsalltag bei der Deutschen Bahn halten. Im Oktober kamen laut Bahnstatistik nur 58% der Schnellzüge pünktlich an, Zugausfälle nicht mitgerechnet. Und interessanter Fakt, der pünktlichste Bahnhof in Deutschland ist Konstanz, weil dort kommen ganz viele Züge aus der Schweiz. Dass also in diesen Tagen Spötter auftreten werden und sich über die Deutsche Bahn lustig machen, so wie der Postillon, das wundert gar nicht. Okay. Dass auch schon zu Petrus Zeiten Spötter auftraten, so wie er die nennt, die Jesus zurückkommen in diese Welt anzweifelten, das wundert mich ebenfalls nicht. Denn es war schon 60 bis 70 Jahre her, dass Jesus das Ende der Welt und sein Wiederkommen angekündigt hatte. Und das hatte ordentlich Verspätung. Nach dem angenommenen Fahrplan zumindest. Und Petrus zeigt für diese Menschen null Verständnis. Ich kann die gut verstehen. Naja, bis auf die Gehässigkeit mit dem Spott vielleicht. Aber Jesus hat ja gesagt, und das ist uns in allen vier Evangelien tatsächlich überliefert, ich versichere euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor all das, also das Ende der Welt und sein Wiederkommen, bis das eingetreten ist. Und Theologen, die ringen seit jeher mit der Frage, was genau denn Jesus mit dieser Generation gemeint haben könnte. Offensichtlich hatten das viele doch ganz naheliegend verstanden, nämlich so, dass sie das noch erleben würden. Hat Jesus sich getäuscht? Hat er seine Zuhörer getäuscht? Ist er falsch verstanden worden oder falsch überliefert worden oder beides? Wir werden das nie genau wissen, es sei denn, wir fragen ihn eines Tages, wenn wir ihn sehen. Als Petrus diese Zeilen schrieb, ein halbes bis dreiviertel Jahrhundert nach Jesus' Ankündigung, war alles wie immer. Er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn, fragen die Kritiker. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit der Schöpfung von Anfang an war. Und haben sie deshalb beschlossen, nicht länger in Würde und Heiligkeit am zugigen Bahnsteig herumzustehen und auf einen Zug zu warten, der wahrscheinlich eh ausfällt, sich um einen Mietwagen zu kümmern und ein Hotelzimmer, um irgendwie weiterzukommen? Und meint Petrus das, wenn er ihnen vorwirft, dass sie bloß ihre eigenen Begierden ausleben, sich nur um sich kümmern? Es ist ja gar nicht unwahrscheinlich, dass diese Leute irgendwann mal selbst zur Christengemeinde gehörten, aber irgendwann das Vertrauen verloren hatten in diese Zusagen von Jesus, dass er wiederkommen würde. Und mich interessiert, wie ging es wohl Petrus mit dieser Verspätung? Und all den anderen, die den Glauben an Jesus in die Welt hinaustrugen und die dafür mit ihrem Namen standen, waren sie jetzt in Erklärungsnot geraten? Lag Petrus nachts wach und wälzte sich hin und her und grübelte und kämpfte mit Zweifeln und betete um Antworten? Antworten, die er jetzt mit seinen Lesern teilt? Und er weist hin auf die große Macht Gottes, der ja schon nicht nur die Erde geschaffen hat, sondern sie durch die Sintflut komplett zerstört hatte und wieder neu zu Leben erweckt hatte. Und er sagt, eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn wie ein einziger Tag. Da zitiert er Psalm 90. Und er sagt dann, der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle umkehren zu ihm. Schön und gut mögen einige gedacht haben, aber ich habe langsam keine Geduld mehr und ich kann das alles nicht mehr glauben. Und wer will das verurteilen? Schon damals war das so. Und in wenigen Wochen schreiben wir das Jahr 2024. Wie sollen wir damit umgehen? Die Erwartung des Kommens des Herrn ist heute beinahe erloschen. Sie kommt zwar in der eucharistischen Liturgie, also in der Abendmahlsliturgie vor, wenn es heißt, bis er kommt in Herrlichkeit, aber im Leben der Gläubigen spielt die Erwartung kaum eine Rolle. Und so hat erst vor wenigen Tagen ein gewisser Herr Tück, muss man wahrscheinlich nicht kennen, ein Professor für systematische Theologie an der Uni Wien, das geschrieben. In den 90er Jahren, da gab es so einen gewissen Hype um diese Romanserie Left Behind von Tim Lai und Jerry B. Jenkins. Der deutsche Titel war Finale, die letzten Tage der Erde. Und die Autoren wollten uns dieses in der Bibel vorhergesagte, von Jesus selbst angekündigte Wiederkommen wieder ins Bewusstsein bringen. Das haben sie zum gewissen Grad geschafft, aber außer einem ansehnlichen Erfolg im Buchhandel hat das auch nachhaltig im Bewusstsein der Christen nicht so viel verändert. Und man kann wahrscheinlich gefahrlos annehmen, dass die meisten von uns dieses Ereignis, das Jesus angekündigt hat, nicht auf dem Radar haben. Der heutige Tag ist schließlich herausfordernd genug, oder? Und ist es da nicht naheliegend, dass wir als Kinder unserer überinformierten Gesellschaft biblische Texte wie sowas dann besonders kritisch auf den Prüfstand stellen, den Prüfstand unseres Wissens, unserer Bildung, unserer Wissenschaft oder was wir dafür halten. Und durch unsere moderne Brille betrachtet, wirkt dann dieses Wiederkommen von Jesus nicht so wie, ja, zwar hoffnungsvolle und trostspendende Botschaft für die frühen Christen oder halt schlichte Gemüter unserer Zeit, aber am Ende vermutlich nichts als reine Mythologie. Für Petrus ist das Wiederkommen von Jesus untrennbar verbunden mit dem, ich zitiere, mit dem Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Und jüngere Generationen von Christen, die wollen das nicht mehr. Die wollen nicht mehr als Richter auftreten, die genau wissen, was richtig und was falsch ist, wer drinnen und wer draußen ist. Und deren Glaube sich darauf beschränkt, wer jetzt in den Himmel kommt und wer halt nicht. Sie wollen nicht, dass Menschen sich in ihrer Gegenwart schlecht fühlen, sondern sie wollen ihnen die Liebe Gottes nahe bringen und sich für sie einsetzen, für ihre Belange und ihre Nöte, und zwar im Hier und Jetzt. Und dann kommt auch noch dieser ganze Schrott dazu, der sich in unserem kollektiven Denken festgesetzt hat und der diesen Tag des Wiederkommens Christi ja verzerrt hat. Angefangen von peinlich naiven Darstellungen in der alten Kunst, über schlechte Filme und blöde Sprüche oder Karikaturen über ein super langweiliges, ewiges Leben, eine in Anführungsstrichen zeitgemäße Verkündigung, die das lange ausgeblendet hat. Und ach, nicht zu vergessen, diese vielen gescheiterten Berechnungen der Wiederkunft von irgendwelchen religiösen Fanatikern und vieles mehr. Und all das mag dazu beigetragen haben, dass viele von uns heute wahrscheinlich kaum mehr ernsthaft erwarten, dass das, was Jesus da angekündigt hat, tatsächlich geschieht. Petrus beschreibt das, was da kommen soll, so: Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Elemente in Hitze aufgelöst. Letzte Generation, Extinction Rebellion, Kipppunkte, Klimakatastrophe. Immer noch Vers 10. Der Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente sich auflösen in dieser Glut. Die Erde mit allen Menschenwerken darauf ist dann verbrannt. Vor 40 Jahren, als ich noch jung und schön war, da standen sich der Warschauer Pakt und die NATO quer durch Deutschland an der deutschen Grenze hochgerüstet mit Nuklearraketen gegenüber, unversöhnlich. Und die schreckliche Vision einer Atomkatastrophe versetzte uns alle in Angst und Schrecken. Hat all das mit dem Weltenende der Bibel zu tun? Nein. Denn Gott ist da der Handelnde. Aber schon sehr oft haben Gläubige die Ereignisse ihrer Zeit in diesem Licht dieser Wiederkunft von Jesus und dem Weltenende gesehen und haben gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt kommt Jesus wieder. Die Angst vor dem Weltuntergang ist uns vielleicht auch gerade jetzt mal wieder sehr vertraut. Und für manche Gläubige kommt ja noch dieser Aspekt des Gerichtes Gottes hinzu. Und im Blick darauf sagt Petrus, was für ein Anliegen müsste es euch sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen. Weil ihr das alles erwartet, liebe Geschwister, setzt alles daran, dass ihr rein und tadellos und innerlich im Frieden vor euren Herrn hintreten könnt. Dieser Satz von Petrus ist vielleicht gar nicht drohend gemeint, kann aber leicht so empfunden werden und wurde und wird empfunden und ist vielleicht auch manches Mal für kirchlichen Machterhalt ausgenutzt worden. In Angst aber gerät diese zentrale christliche Botschaft, diese sogenannte gute Nachricht, die Botschaft von einem Gott, der sich auf den Weg zu seinen Menschen macht, gerät ihr aus dem Blick. Und was dann in den Blick gerät, ist die eigene Aktion, das eigene Tun, die eigene Treue, Vollkommenheit und Heiligkeit. Und wie wir alle wissen, das gelingt den allerwenigsten. Und das wiederum bedeutet, dass Angst zu versagen und Heuchelei und Lüge und noch mehr Angst weiter wachsen. Ja, und alles Mögliche schief läuft. In einem Psalm lesen wir: Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Wenn Furcht mehr Raum in unserem Glauben einnimmt als diese Freude, die dieser Psalm beschreibt, dann ist es Zeit, unseren Glauben zu hinterfragen. Ein bequemes und angenehmes Leben wird nur selten die Sehnsucht wecken, dass Jesus wiederkommt und alles in Ordnung bringt für uns. Und uns in den reichen Nationen der westlichen Welt wird ja oft vorgeworfen, dass wir ja eigentlich gar keinen Grund haben zu klagen, wenn man sich mal anschaut, dass der allergrößte Teil dieser Weltbevölkerung in bitterster Armut lebt. Und das mag für die meisten von uns materiell betrachtet auch so stimmen, noch jedenfalls. Was hier aber nicht heißt, dass unsere Nöte weniger schwer wiegen. Auch unter uns gibt es unsägliches Leid. Körperliche oder psychische Erkrankungen, Trauer, zerrüttete Beziehungen, Überforderung und vieles mehr. Ein endloser Tränenstrom. Selig sind, die Leid tragen, hat Jesus mal gesagt, denn sie sollen erlöst werden. Wann sie erlöst werden, hat er nicht gesagt. Und ich habe mich gefragt, ob er vielleicht schon sein Wiederkommen im Blick hatte an dieser Stelle. Diesen Tag, an dem neben diesen ganzen Schrecken, die Petrus hier beschreibt, auch eine Welle des Aufatmens kommt. Der Trost, weil er jetzt da ist und alles gut machen wird. Und Jesus' Tag, das Ende dieser Welt herbeizusehen, das ist für viele Christen, die leiden, der einzige schwache Schimmer am Horizont dieser Welt, ihrer oft tief dunklen Welt. Und wenn sie den nicht hätten, hätten sie wahrscheinlich auch manchmal nicht die Kraft, aus dem Bett zu kommen. Man kann so im Dauerfeuer der Medien schnell das Gefühl kriegen, aber dieser Eindruck täuscht. Leid und Not und Enttäuschung und all das in dieser Welt sind nicht neu. Das lesen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. Und wir müssen überhaupt nicht überrascht sein, wenn sich an manchen Tagen alles total hoffnungslos anfühlt und verloren im Blick auf all die Schrecken der Welt, die Kriege und die Unmenschlichkeit, die wir mitbekommen. Aber es ist noch nie anders gewesen. Und Petrus sagt uns da hinein, das ist aber nicht das Ende der Geschichte. Das Ende ist erst dann, wenn Jesus zurückkommt. Und in diesem Licht und in diesem Rahmen, da offenbart sich eine andere, viel größere Erzählung, die alles andere in den Schatten stellt. Und er sagt, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Und ich habe das Gefühl, diese Vision, die geht fast nahtlos über in diesem bekannten Text aus der Offenbarung. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dieser Text zieht mich immer wieder in seinen Bann. Die Hoffnung, dass alle Leidenden eines Tages erlöst werden, dass sie Gerechtigkeit erfahren. Und für mich ist das manchmal so der einzige Rettungsanker in dieser Welt, um seelisch einigermaßen gesund zu bleiben. Jetzt bin ich aber naturwissenschaftlich ausgebildet und als Kind meiner Zeit kenne ich natürlich auch das unangenehme Gefühl, ob man sich hier vielleicht einfach nur mit einem frommen Märchen beschäftigt. Aber ich bin sicher, wenn wir als Christen die Gesamtheit unseres Glaubens aufgeben, das eine oder andere weglassen, dann zahlen wir einen Preis dafür. Das kostet was, wenn wir biblische Texte ausblenden, die für uns schwierig sind. Wenn wir anfangen, diese Erwartung, dass Jesus als König und als Richter wiederkommt, so unbequem dieser Gedanke und schwierig er sein mag, irgendwie als was Angestaubtes auf dem Dachboden zu entsorgen. Das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich glaube, da steht was auf dem Spiel. Apropos Spiel, das ist wie bei diesem Spiel, das ihr vielleicht kennt, wo man so einen Turm aus Holzklötzchen hat und da muss man immer welche rausziehen. Und das geht erstaunlich lange gut, aber irgendwann fängt das Ding an zu wackeln und bricht in sich zusammen. Und vielleicht ist dieses Wackeln etwas, was wir heute schon so in den Mitgliederzahlen unserer Kirchen beobachten können. Kann das Wiederkommen von Jesus wieder ein fester Bestandteil in unserem Gemeindeleben werden, in unserem Alltagsglauben und Eingang in unsere Gespräche finden, unsere Predigten und Gebete, mitsamt all den Zweifeln und Fragen, die drumherum ranken, ohne dass das zu einer Flucht aus der Gegenwart wird und wir die Nöte und die Sorgen der Menschen ignorieren, im Blick bloß auf Jenseits? Und kann das auf eine Art und Weise geschehen, die uns zu mehr Treue zu Gott ermutigt? Und zu einer freudigen Erwartung, wie das bei Schwangeren heißt. Weil es wird ja eine neue Welt geboren. Ich wünsche mir, dass Jesus erwarten wie so ein Bilderrahmen wird von unserem Leben und unserer Welt. Wie bei diesen uralten Ölgemälden, die man aus dem Museum kennt, die dunkel sind und unkenntlich und rissig. Aber dieser kunstvoll geschnitzte goldene Rahmen, der zieht immer noch unsere Aufmerksamkeit an sich. An der Jesus-Erwartung festhalten. Ist das irrational? Ja. Aber an dieser Stelle möchte ich im positiven Sinne irrational sein. Und die vorlaute Ratio mal kurz auf die Ersatzbank schicken. Denn in den wirklich großen Fragen des Lebens macht auch die nur dicke Backen. Und neben unserem Verstand, neben dieser Ratio haben wir nämlich noch ein Herz, von dem die Wissenschaft höchst selbst mal glaubte, dass es nur eine Pumpe ist, bis man irgendwann merkte, das stimmt gar nicht. Denn wir fühlen ganz viel mit dem Herzen, wir glauben und hoffen. Das Herz ist unser Kanal zu Gott, um gegen alle Dunkelheit und gegen allen Zweifel Hoffnungsmenschen bleiben zu können. Hoffnung zu haben und diese Hoffnung auch zu leben, dass diese Vision vom wiederkommenden Jesus, diese manchmal unendlich fern wirkende und surreal wirkende Vision Wirklichkeit wird. Wie auch immer das aussehen mag, fern unserer Vorstellung. Aber diese Vision ist stark und mächtig und die hat seit Menschengedenken immer wieder ihre Triumphe gefeiert über alles Leid und alle Dunkelheit dieser Welt. Und dann wartet ein Leben auf uns, mit neuen Himmeln und einer neuen Erde in der Gegenwart Gottes, das ewige Leben. Und mit diesem ewig ist das nicht nur zeitlich gemeint, zeitlich unendlich, sondern auch unendlich reich als maximal mögliche menschliche Erfahrung in der Gemeinschaft mit Gott. Das zu sein, wozu Gott uns von Anfang an geschaffen hat. Mehr geht einfach nicht. Und der Friede Gottes, der alles menschliche Denken und Verstehen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Ewigkeit. Amen.